Hallo und herzlich willkommen zu Lokalrunde, dem Podcast der Walkischen Landeszeitung mit den Themen, die Waldeck bewegen. Du hörst Folge 004 vom 24.06.2025. Mein Name ist Dennis Schmidt, ich bin Gastgeber in der Lokalrunde und Redakteur in der Lokalredaktion in Korbach. Und heute geht es um einen Kirchengründer aus Schmillinghausen, die afrikanische Schweinepest an den Landkreisgrenzen und einen Hotelneubau in der alten Polizeiwache in Korbach. Los geht's! Wir starten mit der Woche im Rückblick. Wir schauen mal zurück, was ist die letzten 7 Tage passiert, was ist berichtenswert und was war besonders. Und der erste Blick geht nach Korbach in die Kreisstadt. Da steht nämlich das Altstadt Kulturfest an und es steht vor einem Wechsel. Nach 6 Jahren gibt nämlich Goldmarie Tabea Adam ihr Amt ab. Bei der Eröffnung am 3. Juli wird ihre Nachfolgerin vorgestellt und deren Identität bleibt bis dahin ein Geheimnis. Bürgermeister Stefan Kiewig und die Korbacher Hanse haben gemeinsam über die Auswahl beraten. Und vom 3. bis 6. Juli erwartet die Besucher wieder ein vielfältiges Programm mit Live-Musik, Kinderdorf am Südportal der Kilianskirche, Straßentheater, Auftreten von Sportvereinen und Tanzgruppen und zusätzlich werden Führungen durch die historische Altstadt, die Korbacher Spalte und das Besucherbergwerk in Goldhausen angeboten. Und es gibt noch eine weitere Neuerung bei der Festorganisation. Der traditionelle Luftballonwettbewerb zur Eröffnung, der entfällt. Dennis Heller vom Sozial- und Kulturamt begründete dies mit Umweltaspekten. Hunderte Plastikballons seien nicht mehr zeitgemäß, und außerdem gingen die Rückmeldungen stark zurück. Hauptsponsor bleibt die EWF, deren Unterstützung laut Kiewig unverzichtbar für die Realisierung des Festes ist. Die Eröffnung werde trotz der Änderung, wie gewohnt, sehr festlich. Das Backtheater hat am Wochenende sein 25-jähriges Jubiläum mit einer hinreißenden Musikrevue gefeiert. Unter dem Motto "Darf's ein bisschen mehr sein" präsentierte das 12-köpfige Ensemble eine Show, die komplett in einem Supermarkt spielte. Die kreative Bühnenkulisse zeigte einen kleinen Laden, in dem sich die großen und kleinen Dramen des Alltags abspielen. 2 zwielichtige Gestalten wollten den Markt wieder großartig machen und sorgten für eine humorvolle Handlung. Regisseure Susanne Koswig und Jens Guske führten das Publikum durch eine musikalische Reise mit 30 bekannten Liedern. Die Aufführung bestrach durch ihre professionelle musikalische Begleitung unter der Leitung von Jan Knobber am Klavier. Ein hochkarätiges Orchester mit Trompete, Saxophon, E-Gitarre, Schlagzeug und Bass sorgte für mitreißende Atmosphäre. Das Repertoire umfasste Hits von Udo Jürgens über Herbert Grönemeyer bis hin zu Peter Maffay. Das begeisterte Publikum sang mit, klatschte und forderte Zugaben. Während die Mittwochvorstellung bereits ausverkauft ist, gab es für die Karten für die Aufführung am 26. und 28. Juni noch Karten. Und nochmal ein Blick zurück, was heißt zurück, in den Süden des Landkreises nach Frankenberg. Da verlässt Margarete Jansson das Kreiskrankenhaus zum 30. September 2025 und zwar auf eigenen Wunsch. Nach 5 Jahren als Geschäftsführerin will sie sich zu einer neuen beruflichen Herausforderung stellen. Jansson hatte die Position am 1. Juli 2020 übernommen und das Krankenhaus zunächst gemeinsam mit Gerd Hallenberger geleitet, bevor dieser in den Ruhestand ging. Landrat Jürgen von der Horst bedauert die Entscheidung, respektiert aber ihren Wunsch nach beruflicher Veränderung und dankt ihr für ihren Einsatz. Über welche neue Herausforderung Jansson übernimmt, das ist noch nicht bekannt. Janssons Weggang erfolgt während der laufenden Fusionsplanung zwischen dem Kreiskrankenhaus Frankenberg und dem Stadtkrankenhaus Korbach. Laut Kreisverwaltung hat ihr Weggang keinen Einfluss auf die Fusion. Sie wird bis zum Herbst alle Geschäfte normal weiterführen und die Verschmelzung eng begleiten. Der Aufsichtsrat will kurzfristig über die Nachfolgeregelung beraten. Ob Sasan Pur, der Geschäftsführer des Stadtkrankenhauses Korbach, auch die fusionierte Klinik leiten wird, das sei noch offen. Die Arbeitsgruppen befinden sich derzeit in der aktiven Phase des Fusionsprozesses und klären steuerliche, finanzielle und organisatorische Fragen. Die Urlaubsregion um den Edersee hat eine neue Attraktion. 12 Kilometer Bike Trails durch Wälder und Täler wurden am Freitagnachmittag im Waldeck offiziell eröffnet. 3 Runden mit insgesamt 33 Kilometern stehen Fahrradfahrern jetzt zur Verfügung, darunter 12 Kilometer reine Single Trails, also eigens angelegte kleine Rundkurse. Der Waldecker Loop ist 8,6 Kilometer lang mit 167 Höhenmetern. Die Sachsenhausen-Runde umfasst 2,6 Kilometer mit 130 Höhenmetern und der Feltum Pink Loop vereint Teile beider Strecken auf 271 Höhenmetern. Die Trails führen links und rechts des Reibachtals mit moderaten Steigungen und vielen Kurven. Ein Thementrail vermittelt Wissenswertes über den Edersee. Der naturverträgliche Bau war eine echte Herausforderung. 97.000 Quadratmeter Ausgleichsfläche wurden geschaffen. Und alle Beteiligten lobten die gute Zusammenarbeit von Planern, Baufirmen, Verwaltung und Naturschützern. Das Projekt ist Teil des 200 Kilometer umfassenden Green Trail Programms im Waldfrankenberg. Der Green Trail Zweckverband investiert 2025 rund 1 Million Euro, um jährlich 2 Projekte zu vollenden. Einstiege finden sich in Waldeck, Niederwerbe und Sachsenhausen. Im Herbst sollen die Green Trails in Diemelstadt als 5. Element des Projekts eröffnet werden. Die Göbel Hotelgruppe aus Willingen, die investiert 4 Millionen Euro in ein neues 3-Sterne-Hotel und das in Korbach. Auf dem Gelände der ehemaligen Polizeistation an der Hagenstraße entsteht ein modernes Hotel Garni mit 41 Zimmern. Baustart ist voraussichtlich Anfang August, die Eröffnung soll bereits 12 Monate später erfolgen. Das innovative Konzept orientiert sich an erfolgreichen Budget- und Smart-Hotel-Formaten und setzt dabei auf Nachhaltigkeit sowie digitale Services. Die Zielgruppe umfasst Geschäftsreisende, Städteurlauber, Familien und Aktivtouristen. Das historische Polizeigebäude von 1921-22 steht unter Denkmalschutz und wird in das Hotelkonzept integriert. Dort entstehen dann Fitnessbereich, Sauna, Bikegarage und Tagungsräume. Der dreigeschossige Neubau fügt sich dann dezent ins Stadtbild ein. Anders als übliche Garni-Hotels bietet das Haus neben Frühstück auch abends Gastronomie mit Bowls, Pastas und Salaten an. Geplant sind zudem Kooperationen mit dem Coworking Space 3 Raum direkt gegenüber der Straße und dem Network Valley Frankenberg. Das Hotel soll auch den Gruppen- und Wandertourismus sowie das Mountainbike-Projekt Green Trail stärken. Nach dem ersten bestätigten Fall der afrikanischen Schweinepest in Nordrhein-Westfalen verstärkt der Landkreis Waldeck-Frankenberg nun seine Sicherheitsmaßnahmen. Am 11. Juni wurde bei Kirchhundern im Kreis Olpe ein infiziertes totes Wildschwein entdeckt. Weitere Kadaver folgten im 3-Kilometer-Umkreis. Da die Fundorte nur wenige Kilometer von den südlichen Gemeinden Waldeck-Frankenbergs entfernt liegen, koordiniert das hessische Landwirtschaftsministerium mit Nordrhein-Westfalen zusammen intensive Präventionsmaßnahmen. Besonders betroffen sind die Landkreise Waldeck-Frankenberg, Marburg, Biedenkopf und Landill. Seit dem 17. Juni durchsuchen jetzt 9 spezialisierte Hundesuchteams einen 10 Kilometer breiten Grenzbereich nach Wildschweinkadavern. Der Landkreis appelliert an Tierhalter, Jäger und die Öffentlichkeit, strenge Biosicherheit und Hygiene einhalten, Kontakt zwischen Haus und Wildschwein vermeiden, Schweinehaltung anmelden und Kadaverfunde sofort melden. Besonders kritisch sind achtlos weggeworfene Fleischreste, die Wildschweine infizieren können. Touristen und Wanderer sollen Ausrüstung desinfizieren, Tiere nicht füttern und keine Speisereste in der Natur hinterlassen. Und weitere Informationen gibt es online auf landkreis-waldeck-frankenberg.de/schweinepest. Link in den Shownotes. Die Mannesmann-Siedlung in Adorf, die hat ihr 75-jähriges Bestehen gefeiert. Nach dem Krieg fanden dort viele Heimatvertriebene und Flüchtlinge hier ein neues Zuhause und als die Grube Christiane auf Hochtouren lief und das Eisenerz dringend benötigt wurde. Um die Wohnungsnot zu lindern, entstanden mit Unterstützung von Mannesmann, den Land Hessen und der Bergbaufördergesellschaft 81 Häuser. Und die kleinen Häuser mit 90 Quadratmetern und Doppelhaushälften mit je 73 Quadratmetern, die kosteten damals 25.000 Mark. Inklusive Grundstück. Wegen der Förderauflagen mussten die Besitzer jedoch das Obergeschoss vermieten. 2 Familien teilten sich oft ein Haus. Mit den Vertriebenen kamen 650 Katholiken in den evangelischen Ort, die zunächst keine eigene Kirche hatten. Die evangelischen Pfarrer stellten großzügig ihre Kirchen für katholische Gottesdienste zur Verfügung, bis 1950 der Bau von St. Marien begann. Bei der Jubiläumsfeier in der Kulturscheune teilten ehemalige und neue Bewohner ihre Erinnerungen, während ein Drohnenfilm jedes Haus und seine Geschichte zeigte. Bürgermeister Volker Becker und Jens Figge eröffneten den Festabend, der bis zum frühen Morgen dauerte. Ja, es gibt auch Sachen, die hätte ich mir jetzt nicht so erwartet, muss ich schon sagen, habe ich schon einiges gehört, aber dass es aus Schmillinghausen jemanden gibt, der eine Kirche gegründet hat, das ist mir neu. 6 Delegierte der evangelischen Kirche Ostjava, die haben ein straffes 2-wöchiges Programm in den Kirchenkreisen Eder und Twister-Eisenberg absolviert. Die Gruppe aus 4 Pfarrern, einer Erzieherin und einem Agraringenieur beschäftigte sich mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit und pflanzte Bäume im fürstlichen Wald sowie eine Elsbeere in Schmillinghausen. Und dort besuchten sie den Geburtsort von Johannes Emde. Der hat Mitte des 19. Jahrhunderts als gebürtiger Schmillinghäuser den evangelischen Glauben nach Ostjava gebracht und er wird dort als Kirchengründer verehrt. Das Programm umfasste außerdem Gottesdienstbesuche, den Besuch beim Landwirt Christian Engelhardt und in Bad Hildesheim mit der Karl-Preiding-Schule. Die Indoneser setzten sich intensiv mit drei Kernthemen auseinander: Nachhaltigkeit, Leben mit der Natur und Christsein als Minderheit. Besonders beeindruckend war die gemeinsame Baumpflanzaktion mit 16 Kindern der Waldgruppe des Wetterburger Kindergartens im Fürstlichen Wald bei Eilhausen, wo Weißdannen gepflanzt wurden. Förster Oliver Wagemann leitete die Aktion an und die Delegation lernte auch Karl-Anton Fürst zu Waldeck und Pyrmont kennen. Für fast alle war es der erste Deutschlandbesuch und bereits jetzt werden Pläne für einen Gegenbesuch geschmiedet, nachdem die Pandemie den Austausch jahrelang erschwert hatte. Zähneknirschend stimmten die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses der vom Magistrat in Bad Arolsen vorgeschlagenen Steuererhöhung zu. Die Grundsteuer A und B werden um 190 Prozentpunkte, die Gewerbesteuer um 20 Prozentpunkte angehoben, rückwirkend zum 1. Januar. Bürgermeister Marco Lambion begründete dies mit steigenden Ausgaben und sinkenden Einnahmen. Die Erhöhung soll Mehreinnahmen von 1,8 Millionen Euro bringen, trotzdem bleibt eine Unterdeckung von über 400.000 Euro. Von den 46 Millionen Euro Ausgaben für 2025 entfallen allein 16 Millionen auf Schul- und Kreisumlage, 10 Millionen auf Personal und 4 Millionen auf Kindergartenzuschüsse. Alle Fraktionen signalisierten trotz Bauchschmerzen ihre Zustimmung zur Steuererhöhung. SPD-Chef Ulrich Fiedler berichtete von hohen Wellen in der Bevölkerung. Die CDU-Sprecherin Maren Hildebrand zeigte sich von den Magistratsargumenten überzeugt. FDP-Vertreter Jürgen Säuberlich kritisierte die nicht eingehaltene Aufkommensneutralität bei der Grundsteuerreform. Und FEG-Stadtverordneter Thorsten Reuter betonte, dass bei echten Sparbemühungen auch unpopuläre Entscheidungen nötig seien. Die finale Entscheidung, die fällt am 25. Juni im Stadtparlament. Wir blicken nach Diemelstadt. Der Haupt- und Finanzausschuss stimmte einstimmig für den Neubau eines Mehrzweckgebäudes in Wrexen und das als Alternative zum Haus des Gastes. Bürgermeister Andreas Fritz stellte beide Varianten gegenüber. Der Landkreis würde das Haus des Gastes für 400.000 Euro kaufen, während ein Neubau mit bis zu 1,2 Millionen Euro aus dem ICAC-Programm gefördert werden könnte. Das ist ein EU-Programm. Das neue Mehrzweckgebäude soll sowohl von der Ortsgemeinschaft als auch von der Feuerwehr genutzt werden. Ja, deren Gebäude sind nämlich bereits stark sanierungsbedürftig. Der Zeitdruck ist hoch. Ab August 2026 haben alle Erstklässler Anspruch auf eine ganztägige Betreuung, weshalb der Landkreis schnelle Entscheidungen für die Wrexer Grundschule benötigt. Trotz grundsätzlicher Zustimmung bestehende Unsicherheiten. Die Überlassung des Grundstücks durch den Reitverein und die ICAC-Förderung der WI-Bank sind noch nicht final geklärt. CDU-Sprecher Rainer Bunte unterstützte den Neubau bildlich mit den Worten: Wir wären mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir das nicht machen würden. Christine Garve-Liebig von den Grünen und SPD-Vertreter Maximilian Engelbracht zeigten sich positiv gestimmt, während FWG-Mitglieder Markus Hübel und Florian Brust zurückhaltender reagierten und auf die Risiken hinwiesen. Die finale Entscheidung fällt das Stadtparlament am 25. Juni. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, die DLRG, hat am Sonntag mit rund 90 Gästen die Wachsaison 2025 eröffnet. Ab dem 28. oder 29. Juni sind die drei Rettungsstationen am Edersee 8 Wochen lang rund um die Uhr besetzt. Die Station am Twistesee während der hessischen Sommerferien. Am Diemelsee ist die DLRG Marsberg an dem Wochenende im Einsatz. Michael Hohmann, Präsident des DLRG-Landesverbandes Hessen, betonte die Bedeutung der Schwimmausbildung, um die Sicherheit an den Gewässern zu erhöhen. Die DLRG setzte sich für mehr Schwimmkurse ein und stehen in engem Kontakt mit der Politik. Die Helfer an den heimischen Talsperren arbeiten zu 100% ehrenamtlich, wie Jochen Enders, Leiter der Wasserrettung am Edersee, hervorhob. Im vergangenen Jahr leisteten sie am Edersee über 41.500 Wachstunden und rückten zu 229 Einsätzen aus, darunter 11 Rettungen aus Lebensgefahr. Am Twistesee waren es 2.444 Wachstunden und 23 Einsätze. Politiker wie Claudia Ravensburg und Jan-Wilhelm Pohlmann, beide von der CDU, würdigten das Engagement der DLRG-Helfer, die ihre Freizeit für die Sicherheit der Bürger und Gäste opfern. Und die Kommunen haben ihre weitere Unterstützung zugesichert. An der Diemeltal-Schule in Usseln fand ein interessantes Planspiel statt. Bei dem haben die Zweitklässler über den Bau einer Autofabrik im Wald abgestimmt. 5 von 9 Stimmen entschieden sich für die Fabrik, was bei einigen Schülern auf Unverständnis stieß. Das Projekt der Uni Kassel soll politische Bildung für Grundschüler verfeinern. Ziel ist es dabei, ein Materialportfolio für ganz Deutschland zu entwickeln, das spielerisch und mit Bewegung Nachhaltigkeit vermittelt. Parallel beschäftigte sich eine 3. Klasse mit dem Thema Palmöl. Die Kinder diskutierten Lösungen, wie weniger Palmölprodukte zu kaufen oder Spenden zu sammeln. Sie erkannten, dass einige Maßnahmen in der Verantwortung der Politik liegen, während andere im eigenen Handeln umsetzbar sind. Die lebhaften Diskussionen der Schüler beeindruckten die beteiligten Studierenden. Bei einem Ortstermin haben sich die Mitglieder der städtischen Ausschüsse über den Stand der Sanierungsarbeiten am Sauerbrunnen informiert in Volkmarsen. Rüdiger Kranz, Vorsitzender des Kur- und Verkehrsvereins, führte die Ausschussmitglieder über das Gelände. In der Zapfanlage wurden für rund 54.000 Euro aus dem Dorferneuerungsprogramm die Toiletten erneuert und feuchte Wände trockengelegt. Das ehemalige Brunnenhaus mit seiner Rotunde kann nun für private Feiern gemietet werden. Der angrenzende Spielplatz wurde von Mitarbeitern des Betriebshofs und ehrenamtlichen Helfern für die Sommersaison hergerichtet. Ein beliebtes Ausflugsziel für Familien ist auch die Minigolfanlage, an der Kur- und Verkehrsverein an Wochenenden selbstgebackenen Kuchen und Kaffee anbietet. Als nächste größere Baustelle steht die Sanierung der in die Jahre gekommenen Trampolinanlage an. Hier müssen die Motoren, die die Sprungflächen freigeben, erneuert werden, wie Rüdiger Kranz den Stadtverordneten erläuterte. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Hahnmünden beendet seine Versuche für eine sparsamere Bewirtschaftung der Edeltalsperre. Der 5-jährige Pilotversuch mit der sogenannten Triggerlinie lief 2024 aus. Dabei wurde der Mindestpegel in der Weser bei Trockenheit von 1,2 auf 1,15 Meter gesenkt. Da sich die Interessengemeinschaft Oberweser und der Regionalverband Eder-Diemel nicht auf eine Verlängerung einigen konnten, sah das Amt keinen Sinn in weiteren Gesprächen. Aktuell liegt der Edersee mit 139 Millionen Kubikmetern deutlich unter dem historischen Durchschnitt. 36 Millionen Kubikmeter weniger als üblich zur Monatsmitte Juni seit 1914. Die Region reagiert mit deutlicher Kritik auf diese Entscheidung. Der Regionalverband Eder-Diemel fordert wenigstens eine Erhöhung der Mindestreserve für trockene Sommer, wenn die Triggerlinie abgeschafft wird. Das Regierungspräsidium bedauert das Scheitern der Gespräche und betont, dass sowohl Triggerlinie als auch Wintersparbetrieb aus wasserwirtschaftlicher Sicht zielführende Ansätze gewesen wären. CDU-Bundestagsabgeordneter Werner Wilhelm Pohlmann will sich nun beim Bundesverkehrsministerium für einen fairen Interessenausgleich zwischen Edersee und Oberweserregion einsetzen. Besonders angesichts des Klimawandels sei ein wirtschaftlicher Umgang mit Wasser im Interesse aller Beteiligten. Sechzehn von 51 Abiturienten der Christian-Rauch-Schule in Bad Arolsen haben einen Notendurchschnitt mit einer 1 vor dem Komma erreicht. 5 davon sogar eine 1,0. Das Gymnasium liegt mit einem Gesamtnotenschnitt von 2,0 zum dritten Mal über den Landesdurchschnitt von 2,3. Besonders bemerkenswert, dieser Jahrgang ist mit Corona-Lockdown, neuen Lehrplänen oder künstlicher Intelligenz groß geworden. Das Abi-Motto Chat-Abi, ohne KI hätten es nur die Hälfte geschafft, ließ Schulleiter Markus Wagner zunächst tief durchatmen. Doch er betonte, dass die Schüler gelernt hätten, KI-Antworten nur als Vorschläge zu verstehen. Eindringlich mahnte Wagner die Absolventen, der wichtigste Filter steckt nicht in dem Programm, sondern im Kopf. Sowohl Lehrerin Dagmar Zindel als auch Landrat Jürgen van der Horst und Bürgermeister Marco Lambion betonen die Bedeutung kritischen Denkens in Zeiten von Fake News. Alle Redner ermutigten die Abiturienten, eigene Positionen zu entwickeln und sich nicht von Halbwahrheiten leiden zu lassen. Gleichzeitig warben sie dafür, nach dem Studium in die Region zurückzukehren und die Zukunft vor Ort mitzugestalten. Jo, und dann war am Wochenende doch einiges los im Waldecker Land. Tausende Menschen waren auf den Beinen. Das Wochenende stand zum einen ganz im Zeichen traditioneller Feste und zum anderen der modernen Unterhaltung. In Bernau bildete ein großer Schützenfestzug mit über 1000 Teilnehmern den Höhepunkt des Freischießens. Mehrere tausend Zuschauer verfolgten den Umzug zum neuen Königspaar Michael Hexel und Ute Schulze. Und auch in Rennecke zog bei strahlendem Sonnenschein ein prächtiger Festzug durch den geschmückten Ort, während die Ensedörfer ihr 1001-jähriges Bestehen mit einem vielfältigen Programm und Zeitkapsel feierten. In Korbach sorgten die atmosphärischen Treppenkonzerte für intime Musikerlebnisse im Schatten der Rathausgebäude. Den musikalischen Höhepunkt setzte der Schlagerstern in Willingen, der wieder zahlreiche Fans auf die Festivalgelände lockte. Stars wie Heino, der zum ersten Mal in Willingen auftrat und mit minutenlangen Rufen gefeiert wurde, Micky Krause, der extra seine private Geburtstagsfeier unterbrach, sowie Vanessa May und Mountain Crew begeisterten das Publikum. Moderator Ruven Rintelmann führte gekonnt durch den Tag und animierte die Besucher mit Choreografien zum Mitmachen. Bei bestem Wetter und großartiger Stimmung. Auf den Blick zurück hat der Erschaffer dieses Podcasts das Thema im Fokus gelegt. Und das Museum in Korbach feiert in diesem Jahr 100-jähriges Bestehen. Begonnen hat es als kleine Sammlung von Karl Nelle. Dann 1925 der Umzug und Einzug und die Eröffnung von Marienkapelle und dann dem späteren Steinhaus direkt gegenüber. Und ich war selber auch als kleiner Steppke in diesem Museum noch zugegen. Daher war es noch das Heimatmuseum. Wilhelm Hellwig hat einem durch die Ausstellung geführt und da hat sich doch einiges geändert in dieser Zeit. Und ich hatte das große Glück, dass ich mit dem ersten hauptamtlichen Leiter des Museums sprechen konnte, mit Dr. Wilhelm Völker Jansen, der sehr engagiert von außen betrachtet auf dieses Projekt gucken konnte, was im Nachhinein vielleicht ein guter Glücksfall für die Stadt war. Denn er konnte so die durchaus Aufregung, die in der Bevölkerung geherrscht hat, über die inhaltliche Ausgestaltung, Neugestaltung des Museums, aber auch über die äußerliche Ausgestaltung des Museums doch vielleicht ein wenig besser kanalisieren als einer, der von hier gekommen wäre. Und so rede ich mit ihm in dem Gespräch darüber, wie man Leute mitnehmen kann, wie man sich dem entgegenstellt und wie man aber Leute auch überzeugen kann. Welche Wendepunkte es gab in diesem Anfängen und was Stadtentwicklung überhaupt mit Architektur zu tun hat. Viel Spaß. Ja, und ich freue mich, dass ich einen Gast heute habe, einen sehr Gast mit viel Expertise, Dr. Wilhelm Völker Jansen, lange Jahre Leiter des Wolfgang-Bonhage-Museums, gerade noch in der Übergangsphase vom Heimatmuseum zum Wolfgang-Bonhage-Museum dabei gewesen, mit aufgebaut und der erste ehrenamtliche Hauptamtliche, vom Ehrenamtlichen zum hauptamtlichen Leiter gewesen, genau. Deswegen schön, dass Sie da sind und ich freue mich auf ein schönes Gespräch.
Ja.
Genau, ja. Wie sind Sie denn damals eigentlich zum Wolfgang-Bonhage-Museum gekommen?
Ja, damals hieß es ja noch nicht so, da war es noch das Städtische Heimatmuseum Korbach. Ich habe mich einfach beworben. Damals war das in der Zeit ausgeschrieben, die Stelle für die hauptamtliche Leitung des Korbacher Museums. Und ich war damals noch in Koblenz, im Landesmuseum Koblenz tätig und wohnte im Rheinland. Und das war aber ein befristeter Vertrag, war ein Volontariat in Koblenz. Und ja, ich habe mich dann gegen Ende des Volontariats auf verschiedene Stellen beworben, unter anderem hier in Korbach, wobei ich damals gar nicht wusste, wo Korbach lag, vom Rheinland aus. Und als ich dann herausstellte, dass ich zum Vorstellungsgespräch eingeladen werden würde, sind dann meine Frau und ich dann mal von Köln, wo wir damals wohnten, gen Osten gefahren. Und ich weiß noch, die A4 bis Olpe von Köln aus, da fuhr man noch recht flott. Und ich dachte, ja, ist ja gar nicht so weit von Köln weg. Und dann endet ja die Autobahn in Olpe und dann fängt das Sauerland an. Und dann wurde es doch etwas langfristiger mit der Reise, etwas zäh, genau. Und dann sind wir hier essen gegangen, weiß ich noch, da gab es hier noch ich weiß gar nicht, wie es damals hieß, das Restaurant hier direkt am Obermarkt.
Das Deutsche Haus.
Deutsche Haus, ja. Das
Pfeffermühle?
Pfeffermühle, ja, das kann sein, genau. Da sind wir damals essen gegangen und anschließend haben wir uns dann das Museum mal angeguckt mit der Frau Weller, die damals noch am Eingang saß und jeder Besucher musste sich damals ins Besucherbuch eintragen für die Statistik. Ja, dann haben wir uns das Museum angeguckt und kurz darauf war dann Vorstellungsgespräch und ja, da hatte ich dann das Glück, an erster Stelle zu stehen und im August 1994 dann auch meine Arbeit hier zu beginnen.
Nun haben Sie ja selber gesagt, Korbach eher weniger bekannt, das Museum kaum bekannt, vielleicht im Gegensatz zu heute schon auf jeden Fall bekannter als damals.
Ja.
Was war denn Ihr erster Eindruck, Ihr erster ehrlicher Eindruck vom Museum?
Ja, ich hatte so einen kleinen Vorgeschmack schon bekommen. Meine Frau hat in Marburg ihre Ausbildung gemacht und hatte so einen Kunstreiseführer von Hessen, ein Bildband war das. Und da habe ich mal reingeguckt und da war tatsächlich auch das Heimatmuseum Korbach abgebildet, das Steinhaus, eine etwas düstere Aufnahme von außen. Und ja, es war jetzt erstmal nicht so beeindruckend, dieses Bild. Aber das Museum war dann doch sehr vielfältig von seinen Inhalten. Es waren ja damals, glaube ich, 4, 5 Räume, die das Museum umfasste, aber die waren, jede Ecke, jede Wand war vollgestellt mit Exponaten, wie das halt damals so üblich war in diesen Heimatmuseen, die über Jahrzehnte gewachsen sind und wo man halt auch die Sammelleidenschaft und den Stolz des Sammelns und Findens der Vorgänger, nachvollziehen konnte, wobei aber in Korbach ja auch damals zumindest die Abteilung zur Vor- und Frühgeschichte und auch zum Bergbau ja von Jens Kulig in den 80er Jahren neu gestaltet worden sind, wo man auch sehen konnte, es hat auch hier Veränderung und Fortschritt auch gegeben.
Ja, die Vorgeschichte ist ja in der Kapelle gegenüber gelegen, ja. Dann durch ein paar geschickte Schachzüge und eine Übertragung, dann durch Karl Nelle, dann der Anfang des Heimatmuseums direkt gegenüber. Genau. Und es platzte da ja schon aus allen Nähten und das hat sich ja eigentlich bis in die 90er Jahre durchgezogen,
ich
oder?
Ich glaube, bei allen Museen so, dass der Bestand, der ausgestellt ist, nur ein Bruchteil dessen ist, was das Museum wirklich an Exponaten hat. In Korbach war es ja auch lange Zeit so, dass das Museum gar keine Magazine besaß. Also früher wohnte ja auch der Albert Nieschalk als einer der ehrenamtlichen Museumsmitarbeiter direkt gegenüber vom Museum. Man konnte, glaube ich, sogar von einem Haus ins andere rübergehen. Und so war dieses Wohnhaus auch, ja, Teil des Museums geworden und ging ineinander über. Aber so Depots, wie wir das jetzt haben, gab es, glaube ich, bis in die 70er Jahre hinein gar nicht. Das ist erst dann unter Kulig entstanden, dass das Museum auch Magazine angelegt hat.
1994 dann der erste Arbeitstag bei Ihnen. Können Sie sich noch an den ersten Arbeitstag erinnern?
Ja, das ist ein eindrücklicher Tag gewesen. Ich wusste ja, was mich hier so ein bisschen erwartet. Ich hatte auch mit der Frau Dr. Adamek vom Museumsverband vorher auch Kontakt gehabt und ich wusste auch, dass das Museum oder der Museumsneubau sowohl von der Architektur her wie auch vom ganzen Konzept her in Korbach sehr umstritten gewesen ist und mein Vorgänger, der Dr. Jens Kulig, der ja eigentlich gar nicht mein Vorgänger war, sondern es war bis zum Schluss Wilhelm Hellwig, aber Kulig war halt derjenige, der das Museum in den letzten Jahren ja tatsächlich geleitet hat, war ja nun mit diesem Neubau und der ganzen Konzeption nicht unbedingt einverstanden, vorsichtig formuliert und ich bin damals zum Kulturamt gegangen, habe mich dort gemeldet und bin dann bis vor die Tür des Museums gebracht worden und habe dann da geklingelt, bin reingegangen. Kulig war auch da, mich vorgestellt und ja, man ist praktisch da ins kalte Wasser gesprungen. Wobei ich sagen muss, dass ich will jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber der Dr. Kulig mir gegenüber immer fair gewesen ist. Ich wusste, ich war nicht seine Traumbesetzung gewesen und das Museum war auch sowieso nicht seine erste Wahl gewesen. Er hatte hätte andere Projekte bevorzugt, aber unter den gegebenen Bedingungen bin ich eigentlich doch recht gut mit ihm zurechtgekommen.
Okay. Was hat es denn dann, die Entwicklung war ja doch über Jahrzehnte, was hat es Ihnen bedeutet, dieses Museum zu leiten?
Also für mich war dieses Museum ein absoluter Glücksfall gewesen. Ich glaube, es gibt kaum Kollegen, die eine solche Chance mal gehabt haben, ein Museum völlig neu zu konzipieren. Gut, das Gebäude an sich, das stand ja schon fest, wie das werden würde. Da hatte ich wenig Einflussmöglichkeiten noch. Aber ein Museum von der Konzeption, von der Didaktik her völlig neu zu schaffen, so eine Gelegenheit hat man eigentlich nie. Man kommt in ein Museum, was besteht. Man kann vielleicht das eine oder andere ändern, umgestalten im Laufe der Zeit. Aber so eine grundlegende Neukonzeption zu machen, das war eine einmalige Chance.
Jetzt haben Sie ja schon angedeutet, die Meinung in der Bevölkerung war ja durchaus geteilt. Zumindest gab es eine doch recht lautstarke Fraktion, die sich zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, wir möchten das so nicht. Andere waren vielleicht dafür, waren aber vielleicht eher stiller. Mhm. Wie haben Sie diese Phase in Erinnerung im Rückblick?
Ja, ich kam ja als Auswärtiger hierhin. Ich kannte ja niemanden in Korbach und wusste gar nicht um die ganze Vorgeschichte. Nachdem feststand, dass ich jede Stelle bekommen würde, hat mir mein damaliger Chef mehrere Ordner mit Zeitungsartikeln mitgegeben, die ich mir dann zu Hause zu Gemüte führen konnte. Und so wusste ich ungefähr, in welches Wespennest ich hier reinkommen würde. Und es war tatsächlich so, in den ersten Wochen, Monaten konnte ich nicht von meinem Arbeitsplatz zum Rathaus gehen, ohne dass mir irgendwelche Leute entgegengekommen sind, gesagt haben, Herr Felker-Jansen, Sie können ja persönlich nichts dafür, aber es ist doch fürchterlich, was da entsteht und muss das sein. Und wirklich ein ganz großer Teil der Bevölkerung, auch sag ich mal der Nachbarschaft des Museums, wusste eigentlich gar nicht, was dort geplant war, aber man wusste nur, oder ich habe es so erfahren jedenfalls, dass es sehr, sehr abgelehnt wurde. Diese moderne Architektur, die angeblich nicht in die Altstadt passen würde. Dann auch die Argumentation, die der Dr. Kulik geführt hat, dass ein solch modernes Gebäude zu einer heimatkundlichen Sammlung überhaupt nicht passen würde, wenn dann höchstens als Kunstmuseum taugen würde, aber für Schäferkarren oder Textilien oder was auch immer, bäuerliche Geräte, völlig ungeeignet sei.
Die Proteste, ja, nennen wir es mal Proteste, zumindest waren ja durchaus zu vernehmen. Wie hat sich das dann entwickelt?
Ja, es waren eigentlich, als ich kam, war ja eigentlich meine erste Aufgabe, das Museum zu schließen. Wir hatten noch ein paar Monate Zeit für den Umzug zu planen und ich musste ja auch die Neukonzeption entwickeln. Und ich habe damals gedacht, wir machen als erstes mal eine Sonderausstellung zum Stand der Dinge, um mal vorzustellen, was ist denn überhaupt hier geplant. Ich habe mich dann mit dem Professor Penkus, dem Architekten, zusammengesetzt. Er hat mir Pläne, Modelle zur Verfügung gestellt und ich habe meine erste Grundkonzeption mal vorgestellt, was in diesem Museum überhaupt zu sehen sein sollte, welche Themen, welche neuen Themen auch eine Rolle spielen sollten, wie die Konzeption aufgebaut sein sollte. Das war eine sehr gut besuchte Ausstellung noch im alten Museum, die übrigens auch dazu geführt hat, dass dann kurz danach der Entschluss geführt wurde, das Museum in einem Zuge zu bauen. Ursprünglich war ja geplant, zwei Bauabschnitte durchzuführen. Erstmal praktisch bis wo jetzt die Brandschutzwand gezogen ist. Das sollte der erste Teil sein und der zweite Teil sollte dann irgendwann in späteren Jahren folgen. Und durch diese Ausstellung hat sich dann auch die Stadtverordnetenversammlung dazu entschlossen, doch, was ja natürlich auch sinnvoll war, das Museum in einem Guss sozusagen auszuführen. Ja, der Protest ging danach natürlich weiter, als das Museum dann vom Altbau her zum Teil abgerissen wurde und dann so langsam das sichtbar wurde, was dort entstand mit den hohen, glatten Wänden, die ja damals noch zum Teil reiner Beton gewesen sind, ohne Verkleidung nach außen. Da war die Reaktion heftig, da fielen Begriffe wie Schlachthofarchitektur und sieht aus wie ein Bunker und so weiter. Also das war schon ziemlich teils unter der Gürtellinie. Aber wir haben damals dann Anfang 97 oder Ende 96, ich weiß nicht mehr genau, als die Baustelle betretbar war, haben wir einen Tag der offenen Tür gemacht. Da konnte man in die meisten Räume hinein, obwohl da noch Kabel rumlagen und noch nicht überall Geländer und so weiter vorhanden waren, aber das war baulich vertretbar, dass Besucher dort hinein konnten. Und ich habe dann in jedem Raum ein Exponat oder ein Bild ausgehängt um zu zeigen, was später hier zu sehen sein wird. Und das war eigentlich, dieser Tag war eigentlich der Wendepunkt. Ab diesem Tag haben erstmals Besucher das Museum von innen gesehen. Und mir war es immer wichtig, die Konzeption von Professor Penkus deutlich zu machen, dass dieses Gebäude, dieses Museumsgebäude ja aus ganz vielen verschiedenen Häusern besteht, aus alten Häusern wie dem Steinhaus aus dem 14. Jahrhundert, aus der alten Korbacher Schule aus dem 18. Jahrhundert, Gebäude des 19. Jahrhunderts, des frühen 20. Jahrhunderts und jetzt des späten 20. Jahrhunderts. Und dieses Konglomerat von Räumen, von Gebäuden wird eben durch das Glasdach und die Glasfront zusammengefasst. Und die Idee, die dahinter stand, war eben, dieses Museum spiegelt das Prinzip einer Stadtentwicklung. Jede Stadt oder die meisten Städte entstehen um einen Marktplatz herum, Korbach auch, der Marktplatz liegt direkt gegenüber. Und heute stehen eben um diesen Marktplatz Gebäude aus ganz vielen Jahrhunderten. Und dieses Prinzip einer Stadtentwicklung sollte die Museumsarchitektur spiegeln. Das tut sie auch. Aber das sieht man nicht, wenn man draußen vorsteht, sondern da muss man reingehen, man muss in den Innenhof gehen mit dem alten Brunnen und sieht dann einfach, ja, hier ist alles verwinkelt, wie eine Altstadt verwinkelt ist. Hier sind moderne Gebäude, Fachwerkhäuser, Steinhäuser. Alles zusammen ergibt dieses Museum. Und das haben die meisten Besucher verstanden, als sie am Tag der offenen Tür dieses Museum besichtigen konnten. Und ab da hat sich das Bild komplett geändert.
Das war Teil 1 des Gesprächs mit Dr. Wilhelm Völker-Jansen. Wir haben so lange gesprochen, er hatte noch viele interessante Aspekte, dass ich ihn nicht unterbrechen wollte nach 15 oder 20 Minuten. Und wir haben einfach weitergeredet und in einer der nächsten Folgen werden wir darauf nochmal eingehen. Ich finde es unglaublich spannend, weil wir denken ja heute auch immer, diese Veränderung, die jetzt kommt, ist die alle so gut und keine Ahnung was. Wir merken beim Museum, dass vielleicht der erste Reflex, den man so in sich hat, das wollen wir nicht, diese Veränderung, dass der vielleicht gar nicht zum Vorteil immer direkt sein muss. Wir schauen mal in den Redaktionskalender. Was bietet uns denn diese Woche? Und ich sag mal so, wenn eine Woche ein Motto hätte, dann würde es diesmal wohl Tschüss, Ciao oder Tschö heißen. Denn im gesamten Walliker Land verabschieden sich diese Woche die vielen Schul- und Ausbildungsjahrgänge in eine neue Lebensphase. Egal ob Fröbel-Seminar, Edersee-Schule, Upplandschule, MPS Gottelsheim, berufliche Schulen, alte Landesschule. Hunderte junge Damen und Herren suchen ab sofort neue Herausforderungen. Und egal ob Neujahr, erster Job, Studium, Europareise, viel Erfolg auf deinem Weg, wenn du dazu gehörst. Es gibt aber auch noch andere Themen. Die MPS Gottelsheim soll nämlich umgebaut werden. Wir lassen uns das mal erklären. Und in Korbach tagen die städtischen Ausschüsse und beraten über Tiny-Häuser, Ladesäulen und ein mögliches Kunstmuseum. In Immichhausen steht eine Neuauflage der Klostertrophy mit den Klostermönchen an. Irre Spiele und eine Menge Spaß sind angesagt. Und die Motorradfreunde Wirmichhausen, die gibt es seit 30 Jahren. Grund für eine dreitägige Feier mit Konzert und Bikertreffen. Dann haben wir noch die Korbacher Freilichtbühne. Die hat Premiere mit ihrem Kinderstück und mit dem Abendstück Schlager lügen nicht. Und dann zum Abschluss nochmal Korbach. Die Wehren der Kreisstadt treten am Wochenende in den fairen Wettkampf gegeneinander. Der Nachwuchs trifft sich zudem im Zeltlager. Veranstaltungsort dafür ist Lelbach, das dieses Jahr 90 Jahre Feuerwehr und 50 Jahre Jugendfeuerwehr feiert. Glückwunsch dazu und danke für euren Einsatz. Die gute Nachricht. Ja, diese Nachricht zeigt, dass es wertvoll ist, dass sich Leute engagieren, finde ich. Und zwar mit ihrem 6. Hilfstransport haben Helfer aus dem Walliker Land erneut beeindruckende Solidarität gezeigt. Zwei Teams brachten über 5 Tonnen lebenswichtige Güter wie Rollstühle, medizinisches Material und einen Treppenlift in die ukrainische Stadt Lviv. Trotz anfänglicher Probleme an der polnischen Grenze erreichten die Spenden ihr Ziel. Die Helfer übergaben einen Großteil der Güter persönlich in Kliniken und sorgten so für direkte Hilfe. Der Rest wurde über Partnerorganisationen bis an die Frontlinie verteilt. Besonders berührend war für die Helfer die Begegnung mit verwundeten Soldaten. Trotz der erschütternden Anblicke von schweren Verletzungen strahlten die jungen Männer Dankbarkeit aus, noch am Leben zu sein. Die Helfer beschrieben die Erfahrung als Eintauchen in eine andere Welt, die sie tief bewegt hat. Ihr Einsatz zeigt, wie menschliche Nähe und direkte Hilfe in Krisenzeiten wirken können. Ich finde, ein beeindruckendes Beispiel für Mitmenschlichkeit und Engagement. Und das war es mit dieser Folge. Gib mir gerne Feedback zur Folge. Welche Themen interessieren dich? Was brennt dir auf den Nägeln? Erzähl es mir und vielleicht greifen wir das Thema auf und sprechen mal miteinander, womöglich auch in diesem Podcast. Sende mir eine WhatsApp-Nachricht an 0170 73 72 170 oder eine E-Mail an lokalrunde@wlz-online.de. Die Infos findest du auch in den Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonnier doch ganz schnell und einfach die Lokalrunde. Und wenn du mir helfen möchtest, mehr Wahllecker und die, die sich für die Region interessieren, zu erreichen, dann empfehle den Podcast bitte weiter und bewerte ihn auf Spotify, YouTube und so weiter und so fort. Neue Episoden kommen immer dienstags und alle Infos zu dieser Folge findest du auf wlz-online.de/podcast. Bis nächste Woche mit den Themen, die Wahlleck bewegen. Dein Dennis Schmidt.